Erster Abschnitt. Die Bibel betrachtet überall den Geist als den Menschen. Ihr ganzes Ziel, ihre Form, ihr Zweck sind auf den Menschen als ein geistiges Wesen gerichtet. Sie wendet sich an die Furcht und die Hoffnung, die er als geistiges Wesen hat. Wenn sie irgendetwas mehr ist als ein anderes Buch, so offenbart sie dem Menschen seine geistige Natur, eine geistige Welt, eine geistige Bestimmung, ein substanzielles Dasein in einer geistigen, von der materiellen gänzlich gesonderten Welt. Sie kommt zu dem in ägyptischer Finsternis sitzenden, von Fleisch und Welt geknechteten Menschen, um seine stofflichen Fesseln zu zerbrechen und ihn zu einem höheren Lichte als das Seinige zu erheben. Der Herr erscheint ihm und rettet ihn von den natürlichen Gefahren und dem Tode, da wo keine Möglichkeit menschlicher Hilfe war, damit er von den Menschen erkannt werde, damit sie aus wirklicher Erfahrung wissen möchten, dass es eine andere Welt und andere Wesen gibt und übernatürliche Einflüsse ihr innewohnen. Der Herr gibt dem Menschen Gesetze mit übernatürlicher Vollmacht. Er sendet seine Engel zu warnen, zu retten, zu leiten. Er sendet seine Propheten mit seinem Worte. Er wirkt die staunenswertesten Wunder und schließlich kommt er selbst, nimmt unsere Natur an, um im Menschen den Glauben an sein geistiges Sein und an seine geistige Bestimmung lebendig zu erhalten. Das ist in allem Ziel und Zweck der Kundgebungen des Herrn an den Menschen und seiner Unterweisung durch die Propheten und Apostel in seinem Worte. Zweiter Abschnitt. Ferner, der Herr erkennt den Menschen überall als ein geistiges Wesen an. Er spricht ihn als solches an. Seine Gesetze achten ihn als solches. Sie sehen auf die Gedanken und Neigungen des Herzens. Die äußere Handlung, das bloß körperliche, physische Tun, wird nirgends als die wesentliche Tat anerkannt. Auf den Beweggrund, die Absicht, auf die Tat des Geistes kommt es an. Die Beschneidung ist Sache des Herzens. Die Opfer Gottes sind ein demütiges und gebrochenes Herz. Ich bin in die Welt gekommen, sagt unser Herr, auf dass die Menschen Leben haben und dass sie es in größerer Fülle haben. Nicht physisches, sondern geistiges Leben. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und sind Leben. Dritter Abschnitt. Aber lasst uns einige besondere Beispiele betrachten. Wenn der Herr von denen spricht, welche aus diesem Leben in die geistige Welt übergegangen sind, so spricht er von ihnen als lebendigen und substanziellen Menschen. In seiner Antwort an die Sadduzäer, welche an kein Leben nach diesem glaubten, sagt er, das Auferstehen der Toten anlangend, habt ihr nicht in dem Buche Moses gelesen, wie Gott zu ihm sprach im Busche? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Wenn irgendein Sinn in dieser Rede ist, so leben Abraham, Isaak und Jakob noch als wirkliche, substanzielle Wesen. Sie haben ihre Persönlichkeit und Identität behalten. Abraham ist noch Abraham und Jakob noch Jakob. Sie sind keine unsubstanziellen, formlosen Schattenwesen oder Dunstgespenster von dem, was sie einst waren. Sie sind nicht etwa nur das abstrakte Prinzip ihrer Gedanken oder Gefühle, während alles, was sie zu bestimmten Menschenwesen machte, modern im Grabe läge oder unter die Elemente verflüchtigt wäre. Sie sind die Menschen selbst, und wenn sie als wirkliche menschliche Wesen lebendig sind, so sind es alle, die in die geistige Welt übergegangen sind. Wo nicht, so wäre Gott nach seiner eigenen Erklärung nicht mehr ihr Gott. Sie wären tot in dem Sinne, wie es die Sadduzäer verstanden. Sie hätten aufgehört zu bestehen. Der Tod des Körpers wäre die Auslöschung ihres Daseins. Unsere Väter und Kinder, unsere vielen Lieben, deren Körper wir der Erde übergeben haben, würden uns nicht mehr gehören. Sie hätten keinen Gott. Sie wären nichts. Sie wären vernichtet worden, und wir würden ihnen bald in den Abgrund des Nichts folgen. Auch bei der Verklärung erschienen Moses und Elias dem Herrn sowie dem Petrus, Johannes und Jakobus und sprachen mit ihnen. Ist dies nicht ein schlagender Beweis, dass Moses und Elias noch als bestimmte menschliche Wesen am Leben waren? Wenn es irgendeine formlose Wesenheit oder ein abstraktes Prinzip des Gedankens war, warum wurde es als Moses und Elias bezeichnet? Warum könnte es nicht irgendein denkendes Prinzip gewesen sein? Ebenso haben wir in den Gleichnissen vom reichen Manne und Lazarus zuerst eine Erzählung vom reichen Mann und Lazarus in dieser Welt, dann die Feststellung, dass sie starben. Dann finden wir sie in der geistigen Welt, Lazarus in Abrahams Schoße, den reichen Mann in der Hölle. Sie erkennen einander, sie sprechen miteinander. Wie konnten sie dies, wenn sie formlose Wesen waren? Sie haben Gliedmaßen der menschlichen Gestalt. Lazarus hat einen Finger. Hatte er nicht auch eine Hand, einen Arm, eine vollständige menschliche Gestalt? Der Reiche hatte eine Zunge und konnte reden, und ebenso Abraham. Setzt dies nicht alle Organe des Kopfes, des Gehirns, dem Brustkasten, die Lungen, die gesamte menschliche Gestalt voraus? Hatten sie irgendetwas von der Form, den Zügen, dem persönlichen Wesen verloren? Nichts. Und doch waren sie gestorben und begraben. Sie waren tot im gewöhnlichen Sinne der Welt. Aber um die Sache über jeden Zweifel zu erheben, sagt Johannes, er habe in der geistigen Welt eine große, von keinem Menschen zu zählende Menge von allen Nationen, Geschlechtern, Völkern und Zungen gesehen, welche vor dem Throne und dem Lamm standen, in weiße Gewänder gekleidet und Palmen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Heil unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme auf ewig. Hier haben wir Menschen, die eine Stimme haben, welche den ganzen inneren Aufbau eines menschlichen Wesens in sich begreift. Sie hatten Hände und hielten Palmen in denselben. Sie hatten Füße, auf denen sie standen. Sie waren in weiße Gewänder gekleidet. Waren sie bloß Lebensprinzipien oder formlose Wesen, Körpern gehörend, die damals im Grabe lagen, oder Pflanzen oder Tieren oder anderen menschlichen Körpern einverleibt waren? Sagt einer der Alten dem Johannes, dass diese verklärten und jubelnden, wie soll ich sie nennen, Funken des Lebens bloß Anhängsel eines menschlichen Wesens wären? Nein, die sind es, welche aus der großen Trübsal kommen. Sie kamen folglich von der Erde. Es waren Männer und Frauen, welche gelebt, gearbeitet und gekämpft hatten und gestorben waren auf dieser Erde. Sie waren Propheten, Apostel und Märtyrer gewesen. Sie bildeten einen Teil der Wolke von Zeugen, von welcher es im Hebräerbrief heißt, sie wurden gesteinigt, zersägt, zerstochen, fielen durchs Schwert. Sie gingen umher in Schaf- und Ziegenfällen, hatten mit Mangel, Trübsal und Ungemach zu kämpfen, indem sie keine Freilassung annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangen möchten. Und sie hatten sie erlangt. Denn der Engel erklärte, sie sollen nicht mehr hungern, Nicht dürsten werden sie, nicht wird auf sie die Sonne noch irgendeine Hitze fallen, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und zu lebendigen Wasserquellen führen, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen wischen. Diese Beweise können unendlich vermehrt werden, aber es ist unnötig. Diejenigen, die nicht auf das schon angeführte Zeugnis hin überzeugt worden sind, würden es nicht werden, wenn auch ihre eigenen Augen geöffnet würden und sie die große Menge der Abgeschiedenen sehen und ihre himmlischen Gesänge hören könnten. Sie würden es eine Täuschung ihrer Einbildung nennen, und dennoch ist jede andere Voraussetzung als die, dass der Geist der Mensch ist, in Widerspruch mit dem Zeugnis der Apostel und Propheten, der Engel und des Herrn selbst, und hüllt die gesamte Frage nach dem künftigen Leben des Menschen in Widerspruch, Zweifel und Dunkelheit. Dagegen stimmt das einfache Zugeständnis, dass der Mensch wesentlich ein geistiges Wesen mit vollständigem menschlichem Aufbau und menschlicher Form ist, mit allem überein, was wir über das Vorgehen Gottes zur Erreichung seiner Zwecke wissen. Es liegt in der Richtung seiner ganzen Vorsehung, steht in Einklang mit Vernunft und Offenbarung, enthält keine Widersprüche und stellt dem Menschen die sichere und glorreiche Hoffnung in Aussicht, sein Selbst durch alle Ewigkeit unter günstigeren Bedingungen zu erhalten, zur Ausübung jeder Fähigkeit und zur Erlangung jeglicher Freude. Ich habe bei dieser Frage etwas lange verweilt, weil sie für alle unsere folgenden Erörterungen von wesentlicher Wichtigkeit ist. Der Mensch ist der Gegenstand unserer ganzen Reihe von Vorträgen. Wir müssen womöglich seine Laufbahn aus der irdischen Heimat in die geistige Welt verfolgen, die Wandlungen, die er durchmacht, die Mittel, durch welche sie bewirkt werden, sowie die Beschaffenheit seines Lebens, wenn er seinen endlichen Bestimmungsort erreicht, kennenlernen. Wenn er aber unserem geistigen Gesicht entschwindet, dann mögen wir spekulieren und vernünfteln. Es ist zwecklos, denn wir wissen nicht, worüber wir vernünfteln. Wir brauchen etwas Substanzielles, ein Wesen, auf das wir alle diese Wandlungen und Tätigkeiten beziehen können. Dann haben wir eine bestimmte Form vor uns und verlieren uns nicht in endlose Abstraktionen. Indem wir also die Wahrheit als wohl erwiesen betrachten, dass der Mensch wesentlich ein geistiges Wesen ist oder ein Geist in menschlicher Form und mit einem substanziellen geistigen Körper, der die Identität desselben durch alle Wandlungen hindurch in Ewigkeit bewahren soll, sind wir zur Erörterung unseres nächsten Gegenstandes vorbereitet, welcher ist. Römisch 2, die verschiedenen Grade seines Lebens.